jeder, der jetzt eingeschaltet hat, sollte vielleicht als erstes die letzte Folge hören, die wir nämlich am Freitag hochgeladen haben, ganz antizyklisch, nämlich die Predictions-Folge. Und ja, hört euch diese vielleicht erstmal an, weil...
Entertainment dann im Nachhinein.
Im Nachhinein können wir jetzt schon sagen...
Ein, zwei sind...
jetzt schon gefallen. Oder zumindest schon...
Ja, schwer.
Schon schwer.
Wir wissen, der HSV ist unberechenbar, aber...
So unberechenbar?
Stichwort Königsdörfer und Kai.
Warte mal,
Königsdörfer... Fangen wir damit mal an, genau.
Ja, und dann wir hatten auch ein Ding mit Königsdörfer. Nee,
erstmal das. Da gibt's noch mehr, nicht nur zwei.
Ja.
Also Königsdörfer, also an die lieben Hörer, ne? Ich hatte natürlich gesagt, dass mehrere Spieler, unter anderem Königsdörfer, derbe wenig treffen und Karabitsch da mindestens doppelt so viel, wie die trifft. Und die Annahme war natürlich, dass Königsdörfer und die, die den Podcast hören, wissen ehrlich gesagt auch, dass meine Meinung über ihn ja sehr kritisch ist, aufgrund der Leistung in der letzten Saison. Und er hat mich Lügen gestraft. Ich meine, ich kann mich drüber freuen, ne? Für den HSV, für einen guten Zweck.
Definitiv.
Insofern wunderbar, aber natürlich.
Aber ich muss es schon ein bisschen grinsen.
Also ich habe natürlich der schlechteste Spieler hat in dem Spiel, also der meiner Meinung nach schlechteste Spieler hat in dem Spiel den Unterschied gemacht und war wahrscheinlich Man of the Match.
Und Gato, wenn du dich erinnerst, in der letzten Folge, wie wir beiden uns duelliert haben, bei dem Thema Königsdörfer, wo ich gesagt habe, naja, ey, Königsdörfer, der braucht halt, wenn der vorne drin steht, dann machen Flanken sowieso schon mal gar keinen Sinn.
Ja.
So, und und dann kommt dieses Spiel und so dang, diese, ja.
Dann die Berichte, Abendblatt, glaube ich, irgendwie diesen Spieler hat Baumgart besser gemacht, Königsdörfer, also den er aus dem Tief geholt hat, aber ja.
Aber jetzt wollen wir auch nicht zu sehr in Schwarz-Weiß verfallen, also nein. Weil er jetzt einmal getroffen hat, es gab auch schon einige Spieler, die haben am Anfang mal einen super Start hingelegt und dann kam gar nichts.
Ich erinnere mich auch noch an die Abstiegssaison, wo aus der ersten Liga, gab immer einen Abstieg, aber wo wir das erste Spiel gewonnen haben und ich dachte Europa und dann sind wir abgestiegen, also.
Ja gut,
erstmal,
so negativ wollen wir denn nicht schauen.
Nee, aber ich glaube jetzt nicht, dass Königsdörfer irgendwie 15 Tore schießt.
Ganz nochmal ganz kurz, deine Prediction in den wie viel ersten Spielen machen wir nur 4 Punkte?
Erste 4.
Es
wird hoffentlich eng, sagen wir mal so. Ja.
Und dann, warte, ich setze noch einen drauf. Ich habe gesagt, Schalke steigt ab.
Ja.
Die sind Tabellenführer.
Warte, stopp.
Auch da. Ne? Warte, stopp. Das Fazit kommt immer erst, wenn es vorbei ist. Ne? Also Gato kann ja seine 4 Punkte auch noch holen.
Ja, absolut.
Also ich lasse mir das noch nicht kaputt machen. Aber ich muss sagen, deswegen lohnt es sich und deswegen höre ich auch privat ganz gern mal so Podcasts aus der Vergangenheit. Und dann danach, kann man immer schon bewerten, das, was die da gerade erzählen. Labern die da eigentlich gerade Scheiße oder kann man das glauben?
Sie labern auf jeden Fall Scheiße.
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holsten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV,
meine Frau.
Wir sind zu dritt, Morrel ist da, Kai, Gato, ich, Bones, Sohn. Sohn, ne? Ja,
und?
Sohn, Kind heute Geburtstag, ja, 3 Punkte kommt gerade mein Bruder rein. Haben wir gemacht, richtig. Wir sind leider nicht Spitzenreiter, das ist Schalke.
noch. Am Ende der Saison stehen sie ganz unten, oder Kai?
Ja.
Ja, richtig, wir werden sehen. Aber wir haben das Auftaktspiel furios gestartet und dann auch eigentlich, muss man sagen, verdient gewonnen. Mit einem HSV, da können wir mal drauf eingehen, der dann doch überrascht hat.
Lukas Stürken bei Instagram schreibt, keiner weiß, wie wir gewonnen haben. Wissen wir es?
Ich muss sagen, um das mal vorwegzunehmen, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil...
Oha.
Ja.
Wow, geht ja gut los die Saison.
Ja,
aber auf die Begründung bin ich jetzt gespannt.
Ja, ich es klingt wie eine Ausrede zu Schulzeiten. Ich hatte Bauchschmerzen. Ich hatte Bauchschmerzen und
der konnte für das Spiel nicht gucken.
Ja, leicht erhöhtes Fieber, aber es ging mir so schlecht, dass ich nicht gucken konnte. So.
Ja.
Aber auch als ich dann gestern irgendwann wieder an einen Podcast gedacht hat, so ich so, Ah ja, weil wenn ich sage, was ich eigentlich hatte, hatte ich.
Digga, hättest du dir nicht irgendwas anderes
ausdenken? Ich muss schon sagen, dass ich Bauch, also so gut Magenschmerzen und aber ich war mega
schade. Gato hatte Magengrummeln. Nein,
jeder, der Gato kennt. Man muss ja die Leute.
Wenn er nicht im Urlaub ist, dann hat er.
Nein, aber ja. Man weiß, er hätte es ja gern gesehen.
Natürlich.
Ich war auch alles.
Ich mach dir auch eher den Vorwurf, du hättest dir danach nochmal reinziehen können. Ist ja heutzutage alles möglich. Also das finde ich eher.
Ja, ich war aber, also Kind, Freitagabend, Kind hat geschlafen. Frau.
Das
Frau,
Gerüst wackelt, echt.
Frau war nicht da und es war nicht perfekt, aber ich war wirklich so. Ich so mit dem Handy und so, oh, ich so echt gar keine Kraft und schlecht. Ich so echt, die ersten.
Hast du es nicht mal nebenbei laufen lassen?
Doch, die ersten 10, 20 Minuten, aber dann bin ich pennen gegangen, weil ich so im Sack war und so
müde okay.
war. Also so, ich hab's auch gar nicht. Ich bin so, hab dann das Fenster aufgehabt, war noch, weil ich so irgendwie dann auf einmal so leicht einen Schüttelfrost hatte, hab ich's dann so jubeln hören und ich so, oh yes, hoffentlich nicht irgendwelche Betrunkenen, die ein Trinkspiel spielen, sondern HSV ein Tor geschossen. Und
wir ja, folgen ja nun.
Das 1-0 habe ich aber, das 1-0 habe ich noch mitbekommen, weil es relativ früh war.
Wir folgen ja nun dir und deiner Frau bei Instagram ja nun, ne, folgen wir alle. Da wird für jede Kleinigkeit werden da irgendwelche Energiebooster irgendwie ja. in die Venen gepresst, ne, damit man fit ist für, weiß ich nicht, den Nachmittagsspaziergang. Aber beim HSV, da schwächelt's.
Vor den ersten Spieltag muss man es auch machen. Ja, ich war richtig, richtig lange nicht mehr krank.
Ja.
Und einmal Corona aus Mallorca habe ich mitgebracht, das war nicht so gut. Aber da hat's mich jetzt erwischt, zum Glück auch nur bis so gestern Nachmittag, da war's dann wieder so ein bisschen besser. Und hab mir dann heute war viel zu tun, aber gestern so, ja, alles durchgelesen, Zusammenfassung angeguckt, was es so gab und hab jetzt ein bisschen das Gefühl, das Spiel gesehen zu haben.
Sehr gut, weil ich finde, es war auch, ehrlich gesagt, sehr ereignisreich und sehr spannend, auch schon vor dem Spiel. Also ich muss mal ganz kurz erwähnen, ich bin im Interview von Steffen Baumgart mit Sky vom Spiel, war ich schon Feuer und Flamme, aber eher sogar noch im negativen Sinne. Er hat ja zwei Neuzugänge aufgestellt mit
El Fadli
und mit Karabec. Und hat dann, also es war echt bemerkenswert, hat dann einen Master-Move meiner Meinung nach gemacht, indem er auf Königsdörfer gesetzt hat. Jetzt im Nachhinein hat er recht gehabt. Ich habe dann erstmal wüst gepöbelt vom TV, weil er hat...
Wen hättest du dir gewünscht?
Selke, weil ich habe dann erstmal
gepöbelt. Aber das hat er ja vorher schon gesagt.
Genau, also man muss auch sagen, der war noch nicht ganz fit und so weiter. Nur ich finde, wenn man einen auf die Bank setzt, ja, und er hat dann auch gleichzeitig gesagt, ja, er hat mit Selke und Glatzel, also war das ein Thema für Glatzel, das wäre doch bescheuert, wenn jetzt Steffen Baumgart sich einen zweiten Stürmer holt, hat er gleich gesagt, nein, das war mit allen sauber kommuniziert, das ist überhaupt kein Problem und er baut da voll auf zwei. Er will auch beide spielen lassen, er hofft, dass das gut geht. Wenn das gut geht, das ist seine Aufgabe, da steht er in der Verantwortung. Also ich hatte ja auch gesagt, er wird nicht mit zwei spielen. Doch, er hat ganz klar gesagt, er will mit zwei spielen, aber er muss dann halt auch fair gucken, ob das gut gehen wird oder nicht. Wenn nicht, ist das seine Schuld und dann war der Transfer vielleicht auch nicht ganz so sinnvoll, aber er hofft, dass es gut geht. So. Und mit Glatzel wäre das abgesprochen und dann dachte ich so, wenn du einen Spieler auf die Bank setzt und du willst jetzt unbedingt zwei Stürmer haben, falls Glatzel mal nicht spielen können, dann stell ihn doch auf. Ey, dafür haben wir ihn doch geholt, dass wenn Glatzel nicht spielen kann, dass wenn er auf die Bank kann, dann kann er auch spielen und hatte einen Riesenhals und dachte mir, Königsdörfer, what the fuck, ey, warum spielt der denn, ey, mit der Quote aus der letzten Saison? Es war, er hatte recht, wahrscheinlich, weil er wie mehr Fußballfachwissen hat und weil er mehr gesehen
hat in den
Trainingseinheiten. Das war geil. Der zweite Move aber, der auch wieder spektakulär von ihm war in der Aufstellung, war, dass er Jatta hinten rechts defensiv spielen lassen hat. Das heißt, er wurde dann sogar noch gefragt auf die Viererkette, er meinte so, wenn Sie das so sehen, so, weil er hat in meinen Augen mit einer Fünferkette gespielt, also mit einer Dreierkette offensiv, wenn wir den Ball haben, und mit einer Fünferkette defensiv, wo dann eben unter anderem ein Jatta relativ weit hinten rechts war. Das ist für mich mittlerweile ein kleiner Signature-Move im negativen Sinne von Steffen Baumgart. Letzte Saison mit Reis, jetzt mit Jatta und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, also Jatta hat da leichtfertig die Bälle hinten verloren. Ich finde es ja gut, wenn Verteidiger offensiv, kreativ und mutig versuchen, die Aktion hinten zu lösen, wenn sie den Ball haben. Aber das, Jatta hatte gleich mehrere Ballverluste, es wirkte total unkontrolliert da hinten und dementsprechend hatte Köln auch erstmal, auch durch Jatta, der dann am Ende übrigens beim Gegentor auch das Abseits aufhebt.
Er war platt am Ende, ne?
Er war platt, genau. Hat Jatta da für mich überhaupt keine glückliche Figur gemacht. Das geht aufs Konto von Steffen Baumgart, weil das hat er so gewollt.
Das ist korrekt, muss man sagen. Ansonsten hat sich Meffert zentral in die Fünferkette fallen lassen. Hast du ihm nicht erzählt, ne, Kai? Ich habe ihm kurz was recherchiert, nur nicht, dass ich was doppelt erzähle. Denn das hat er auch vorher einmal nur gemacht, aber das war wohl auch ein Key-Move, sagen wir mal so, um die Mitte dicht zu machen. Mit El Fadli hat er wohl sehr gut harmoniert, so habe ich gelesen.
Also El Fadli, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Also sehr präsent, war immer da, hat echt körperlich sehr gut agiert. Erstes Spiel, Spaß gemacht.
Deswegen auch für mich, also auch das hat Steffen Baumgart vom Spiel gesagt, hat gesagt, das ist nicht das Spiel, wo wir irgendwie irgendwas für den Aufstieg tun. Und genauso wäre es jetzt auch nicht das Spiel gewesen, wenn man es verloren hätte, wo man den Aufstieg verspielt hätte. Aber es waren trotzdem mehr als 3 Punkte, denn ich finde, du hast schon gesehen, dass mit El Fadli und Karabec gleich 2 Neuzugänge, weil Karabec hat mir persönlich sehr gut gefallen.
Hat er auch, definitiv.
2 Neuzugänge absolut funktioniert haben. Da war ich auch happy. Dazu noch der dritte Keypoint, Heuer Fernandes, für mich auch ein absoluter Topform gewesen in dem Spiel.
Der strahlt einfach so eine...
Wichtig, dass genau. Wir da eine gestandene Person dann wieder hinten drin haben, weil das hatten wir mit Raab und als Heuer so in der Kritik stand irgendwie nicht.
Hast du gesehen, wie er die Spieler gepusht hat, nachdem Hatziger Dunic den Ball weggegrätscht hat, ne? Wo Köln in der ersten Halbzeit, sie hätten ja auch 1-0 in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen.
Ja.
So, wo er den Ball weggegrätscht hat.
Das Spielglück war schon auf unserer Seite.
Auf jeden Fall. Und wie Heuer Fernandes da sofort gepusht hat und gleich da war die Mannschaft irgendwie. Also ich finde auch, dass Heuer, vor allem auch mit dem Ball, manchmal finde ich, war er, als er zuletzt gespielt hat, war er da immer im Spielaufbau, finde ich, ein bisschen fahrig an manchen Situationen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass er da auch das angenommen hat und da auch anders die Bälle hinten rausgeschlagen hat, kam butterweich teilweise auf die Spieler. Das muss ich auch sagen. Also Heuer war für mich auch auf jeden Fall ein Lichtblick und tatsächlich hoffe ich einfach auch, dass er weiterhin...
Und da sind wir wieder bei meiner Prediction, die da dann wiederum voll zugetroffen hat. Also ich gehe ja von allen Spielen von Heuer Fernandes aus, dass er keins aussetzen wird.
Gute Prediction. Baumgart hat die Tür auch ein bisschen geöffnet für. Also er hat nicht gesagt, ne, Raab ist jetzt die klare Nummer 1, sondern O-Ton, wenn er diese Leistung wie heute bringt, gibt es keine Diskussion. Wenn er sie nicht bringt, ist der andere, also Matteo Raab, relativ zügig da. Wenn Daniel so hält, dann wären seine Chancen nicht kleiner. Und
was soll er anderes sagen?
Ja.
Aber wir hatten ja in der letzten Folge auch schon überlegt, was könnten die Begründung sein, die Baumgart irgendwie jetzt in der Presse irgendwie bringt. Und es ist irgendwie genau das eingetroffen. Also er hält sich da alle Türen und Tore offen, so dass er Heuer Fernandes jederzeit auch ersetzen könnte. Ohne zu sagen, so, ja, ich habe es halt immer von vornherein gesagt, dass da.
Aber nochmal, auch zum Spiel, also bevor wir vielleicht gleich chronologisch vorgehen, aber ich finde...
Wir sind mittendrin, der Zug ist abgefahren.
ich finde, dass das kein Spiel war, wo man jetzt, wo der HSV jetzt die deutlich überlegene oder bessere Mannschaft war oder eine Mannschaft war, die besonders reif oder abgezockt wirkte. Nein, das war es nicht. Also nochmal, größtes Minus an dem Spiel war, dass die Abwehr für mich immer noch nicht sicher steht. Und meine Prediction war ja auch, dass man aufsteigt mit den wenigsten Gegentoren und nicht mit den meisten geschossenen Toren. Nach wie vor sah es im Spiel für mich so aus, offensiv sind wir im Moment super drauf. Wenn man dann noch mehr weiß, dass man mit Latzel und Selke noch 2 in der Hinterhand hat, erst recht. Aber defensiv stehen wir immer noch nicht. Und deswegen war das so ein Spiel für mich, und das finde ich immer wesentlich interessanter, wo einzelne Spieler nochmal krass überrascht haben. Die haben wir ja eben genannt.
Übrigens komme ich auch gleich noch, da war noch einer mehr, der mich auch überrascht hat.
Ja, und das bockt natürlich so, ne? Also es freut mich dann so für die 4, 5 Spieler, die wir da herausheben können. Und das Geilste eigentlich, ich werfe es jetzt einfach mal rein, ist, dass wir ja eben gesagt haben, hinten rechts, absolute Schwachstelle, und da ist ja diese Woche noch was passiert.
Silvan Hefti,
den 26-jährigen Rechtsverteidiger von Genua, Schweizer. Das klingt alles ganz rund, ehrlich
gesagt. Mit der Nummer 30, wer hatte zuletzt die Nummer 30 oder hatte die Nummer 30 beim HSV?
Oh, Nummer.
Hatte gerade Geburtstag. Colin Benjamin.
Dazwischen keiner mehr, oder?
Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber er fiel mir gerade ein, weil er gerade Geburtstag hatte letzte Woche, ich glaube Freitag, Donnerstag oder Freitag.
Champion.
Und
diese HSV-Wand oder Garage.
Er hat so einen kleinen Fußballplatz in seinem Garten und dort hat er der Volksparkstadion stehen, hat er da mit so einem Graffiti an die Wand gesprüht.
Ja, das ist geil.
Der ist wahnsinnig, der Typ.
Ah, das gefällt mir.
Guter Mann.
Ja, nee, aber das klingt doch alles rund so und deswegen,
Wer mir übrigens auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, und wenn der diese Saison so durchzieht, für mich auf jeden Fall einer der, nicht der Entdeckung, sondern könnte zu einem der besten Spieler der zweiten Liga reifen, ist für mich Dompe.
Ja, wenn er es konstant
er hat auf jeden Fall das Potenzial und hat die Anlagen dafür. Aber wie in der letzten Saison, oder was heißt aber, in der letzten Saison hat das halt nicht konsequent durchgezogen und hat immer wieder irgendwie den Schlendrian drin gehabt. Aber das Spiel jetzt gegen Köln, ich muss sagen, wenn der über rechts kommt, das hatte für mich teilweise so ein bisschen Ajay Robben.
Über rechts immer.
Naja, Robben ist
rein,
also über rechts ist er so rein wie Robben von der linken Seite und hat den Abschluss gesucht. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ich meine, das erste Tor ist gefallen, weil er den Schuss aufs Tor gemacht hat. Der Kölner Keeper sieht auch unglücklich aus, klar. Trotzdem, der Ball hat geflattert und Königsdörfer war dann sofort da. Und auch beim zweiten Tor von Königsdörfer spielt er den Ball auch auf Karabek, setzt ihn da in Szene, der natürlich butterweich dann in die Mitte flankt. Deswegen, also Dompe hat mir sehr gut gefallen, hat das über außen sehr gut. Ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen pisst, als er ausgewechselt worden ist. So.
Ja, ja.
Da habe ich nur gedacht, so, Kollege, übertreib's nicht, ne? So, also mach gute Spiele und ist finde ich ein schöner Ehrgeiz, wenn man gerne weiter auf dem Platz stehen möchte. Aber
da ist auch die Frage, ob er das über 90 Minuten bringen kann.
Genau.
Ne? Also ich würde mal gerne so sehen, wie fit ist der? Also gehört er eher zum oberen Zehntel irgendwie der fitten Leute beim HSV, da ist er eher so, eher unteres Drittel und ist nicht so richtig fit, deswegen guter Einwechselspieler oder für 60, 70 Minuten gut, aber wenn du 90 Minuten drin lässt, musst du irgendwie hoffen, dass er sich nicht verletzt oder er ist halt eher verletzungsanfällig und so 65 Minuten sagst du, alles klar, danke, gekauft und jetzt bitte nicht verletzen und alles gut.
Ich muss dir auch sagen, finde ich mega schade, weil ich bin auch eigentlich ein Dompe-Fan.
Jean-Luc Dompe.
Genau, und ich hoffe, es ist halt wirklich jammerschade, dass wir seine Fitnesswerte nicht kennen, weil für mich ist das ein Spieler, ich würde den wirklich sehr, sehr gern 90 Minuten spielen lassen. Erstens, weil ich finde, dass er auf jeden Fall von der Qualität her zu den Top 5, 6 Leuten im HSV-Kader gehört. Und
der
zweitens,
Liga,
genau, also wirklich einer vielleicht auch mit Erstliga-Potenzial und so weiter.
Ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf in so ein paar Folgen, so in zehn Wochen, wo wir sagen, so ey, Dompe.
Genau, und aber ich muss sagen, ich finde, Dompe ist ja ein Spieler, der ja offensiv den Unterschied machen kann im 1 gegen 1 und das ist natürlich immer in der Minute 60 bis 90 am einfachsten, weil die Gegenspieler da schon müde sind und vielleicht im Kopf sowohl eine Hundertstel langsamer reagieren, als auch vom Körper, von der Athletik. Und da ist dann ja eigentlich die Zeit für Dompe gekommen, seine 1 gegen 1 durchzuziehen. Wenn er dann natürlich selber platt ist und ich möchte nicht, dass er eingewechselt wird, so, das ist er für mich nicht. Er ist für mich kein Spieler, den man in der 60., 70. bringt, wenn der Gegner platt ist und dann soll er seine 1 gegen 1 machen, sondern er ist von der Qualität für mich ein Spieler, der 90 Minuten auf dem Platz stehen soll. Das Einzige, was mir da jetzt in meinen Augen nicht entgegenkommt, ist, dass wenn seine Fitnesswerte schlecht sind, oder er sich dann wirklich verletzt, und dann Steffen Baumgart das steuern muss, so. Aber dann würde ich auch mal sagen, ey.
Oder John vielleicht Luke, auch den Einsatz in anderen Sachen nicht zeigen.
Aber John, ne? Also dann nimm mal Nahrungsergänzungsmittel oder gib mal Gas in den Athletikeinheiten, weil wir brauchen dich fucking 90 Minuten.
Kurze Quizfrage, wie alt ist Jean-Luc Dompe?
Schwierige Frage.
Ich habe es ihm nachgeguckt.
27?
Ja, ist 28, wird jetzt aber ein paar Tagen 29. Ich hätte ihn ein, zwei Jahre jünger geschätzt tatsächlich. Was aber überrascht hat, was ich jetzt hier gerade sehe, eingewechselt.
Genau. Mit dem quasi Debüt, seinem Bundesliga-Debüt oder Profi-Debüt sogar, ist Fabio Baldé.
Ja, auf den wollte ich auch hinaus, aber auch eigentlich auf den anderen.
Naja, gut, da kommen wir gleich zu.
Aber Baldé, bleiben wir erstmal bei ihm, einer der Gewinner der Vorbereitung. Ein 19-Jähriger, meine ich zu erinnern. Ich klicke mal kurz drauf, ja, ein 19-Jähriger.
Der genau nämlich das jetzt vorgibt, was Kunz gefordert hat, dass man eben jetzt auch verstärkt auch auf die Jugend schaut und das ist quasi, wie du gerade schon sagst, der Gewinner aus der Vorbereitung und ich glaube, Baldé ist jetzt genau so eine Person oder so ein Spieler, der nämlich genau daran anknüpfen kann, dass wenn Dompe das Spiel beginnt und die Spieler quasi schon mal schwindelig gespielt hat, um dann nochmal einen Baldé zu bringen, der ähnliche Anlagen hat, der ähnlich schnell ist, der über die Außen kommen kann und quasi genau da ansetzen kann, wo Dompe vielleicht vor 60, 70 Minuten lang Gas gegeben hat. Also ich finde, das ist
Da denkt der Gegenspieler, scheiße. Jetzt geht der eine raus, kommt der andere rein.
Und hat nochmal, ist genauso fit wie Dompe am Anfang. Also deswegen, ich bin mega gespannt auf den Jungen. Das macht schon Laune.
Ja, das ist ja Kai?
Ja, also wirklich spannend. Eine Personalie nach der anderen. Nochmal ganz kurz auch dann zu den Zahlen des Spiels. Ja, das ist meine Frage an euch. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann erinnern mich die Zahlen im umgekehrten Sinne an unsere letzte Saison. Also da haben wir immer relativ viel Aufwand betrieben, hatten viel Ballbesitz, immer deutlich mehr Torschüsse, mehr Ecken, mehr Flanken und so weiter. Und diesmal war das ja umgekehrt, ja? Also Torschüsse 28 für Köln, 10 für uns. Selbst wenn davon 8 jetzt willenlos waren, ja, weil einer irgendwie von außerhalb raufgeschossen hat aus Verzweiflung. Trotzdem ist das eine zu große Diskrepanz, 28 zu 10. Dann gespielte Pässe, ja, also das Spiel hat dann doch eher Köln gemacht, ja, die Passquote, gut, lassen wir mal weg, Flanken 34 zu 10, also Köln hat das, was Baumgart sich vom HSV wünscht, Flanken, 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 hat er auch im Interview vorher gesagt, dass Terodde beim HSV oder bei damals bei Köln sicherlich sehr glücklich geworden wäre, weil dann, weil Baumgart so viele Flanken kommen lassen.
Muss man aber auch da sagen, das ist ja das, was ich in der letzten Folge ausrate. Ich sage, wenn du einen Königsdörfer vorne drin hast, dann glaube ich, sind die Flanken nicht das Allheilmittel. Jetzt hat er einen guten Kopfball gemacht und hat danach das Ding reingehauen. Ne? Da muss man auch mal sagen, da war er einfach auch vom Kopf her viel schneller als die Gegenspieler, denn nachdem er den Ball gegen die Latte gelenkt hat, war er sofort da und hat den Ball dann den Nachschuss reingemacht. So. Wenn du da irgendwie den Ball hinterher schaust und denkst so, oh fuck, habe ich jetzt nicht getroffen.
Nee, genau. War so, schon, also, das ist dann auch Qualität in dem Moment gewesen tatsächlich. Also jetzt
aber deswegen glaube ich einfach, dass da die Flanken dementsprechend das Spiel dieses Mal nicht so darauf ausgelegt war, dass wir nur mit den Flanken vorne rein.
War es auch nicht, genau. Also und dann Ecken hatten wir auch immer, das ist jetzt nicht mehr ganz so aussagekräftig, aber 6 für Köln, 3 für den HSV und dann als letztes, um nochmal weiterhin zu unterstreichen, dass wirklich Köln deutlich die spielbestimmende Mannschaft war, war noch die was war es hier, was sehe ich hier? Ja, also auf jeden Fall auch der Ballbesitz, genau, 60 zu 40, was ja immer umgekehrt war. Meine Frage an euch, wenn man diese Statistiken so hört, ist es gut, ist es die Zukunft vom HSV, wenn wir eben nicht wie letzte Saison versuchen, immer die spielbestimmende Mannschaft zu sein und immer den größeren Aufwand fahren, sondern wenn wir es wie in diesem Spiel jetzt dieses Mal aus einer gestärkten Defensive versuchen?
Nach dem Spiel gab es ja die Stimmen von Schonlau, von Meffert, von Baumgart auch, dass es genauso gewollt war. Also man hat nicht gesagt, wir sind der HSV, wir spielen, ich sage jetzt mal, unseren Plan A durch, ne, wie man es ja unter Walter so gesagt hat, sondern wir stellen uns komplett auf Köln ein. Und da ist tatsächlich O-Ton Schonlau, die Idee war, mit dieser Spielweise Kölns Stärken im Gegenpressing aus dem Spiel zu nehmen. Wir wollten ihnen einfach mal den Ball geben, weil wir uns erhofften, dass sie nicht die größten Ideen haben. Und deswegen kamen unter anderem mal die ganzen Statistiken zustande. Baumgart sagt auch, das war komplett so gewollt. Und Meffert sagt, unser Plan basierte auf der ausgemachten Schwäche des Gegners. Also die wollten in der Zentrale, wollte HSV komplett alles zumachen. Außen war es okay, dass sie den Ball hatten. Und vor dem Tor haben sie komplett alles dicht gemacht. Hat man ein bisschen bei der Aufstellung auch gesehen. Fünferkette, Meffert hat hinten schon verdichtet. Davor Fadli, dann haben im Zentrum ja auch hier Karabek und Reis komplett zugemacht. Letztendlich, ja, Köln hat viel den Ball gehabt, das Spiel, aber es wurde sich, also davon ist auszugehen, dass nicht jedes Spiel so läuft,
sondern das wollte ich gerade fragen, warte mal, das ist variabel ja, das ist ja, wenn du das vorschlägst, in Köln, gegen die mit Abstand teuersten Kader, verstehe ich das. Kriegen wir das auch zu Hause gegen Hertha hin? Kriegt das die Birne hin zu Hause? Gegen Hertha ist es jetzt noch okay, aber sogar gegen noch vermeintlich kleinere Gegner zu Hause.
Da musst du das Spiel machen. Du musst, also deswegen,
brauchst du zwei Pläne.
Du musst variabel darauf reagieren. Ich glaube, dass da jetzt der Unterschied ist und das könnte vielleicht dieses Mal wirklich so dieser Funken sein, der uns in den anderen oder in den letzten Saisons doch zu gefehlt hat, dass wir da nicht variabel genug waren, sondern da unser Konzept durchgezogen haben, auch wenn das Konzept nicht nur ein Konzept A war, sondern auch anpassungsfähig war. Trotzdem könnte es sein, dass man sich in so einem Spiel dann vielleicht doch auch eher dem Gegner den Ball mehr überlässt und sagt, okay, wir reagieren mehr, als dass wir agieren und versuchen, die Defensive besser zu stehen. Wobei ich sagen muss, dass die Defensive
mich auch nicht überzeugt.
So. Also die haben auch noch hinterhergeschoben, dass man doch, also es ist jetzt nicht so komplett der Plan war, dass man die Kontrolle so verliert oder so wenig Ballbesitz hat. Also es war.
Du kannst ja die Kontrolle auch verlieren im Sinne von, dass du es gewollt verlieren. Du kannst es so nennen.
Also
dass
es
du
war den schon. Also es war gut, dass sie gewonnen haben, aber es hätte.
Das ist so das, was ich meine bei den Torschüssen zum Beispiel. Ja, du kannst ja sagen, die Torschüsse sind 15 zu 10 oder 12 zu 8, ja, aber nicht wie in dem Fall irgendwie, dass eine Differenz von 15 verschiedenen Torschüssen oder noch mehr war, ja, also 28 zu 10 oder whatever. Das ist dann too much.
Ja. Aber auf jeden Fall muss genau. man sagen, Baumgart hat nicht nur Plan A, sondern auch Plan B. Baumgart hat jetzt schon die Jugend einbezogen.
Mit Baldé übrigens ein Hamburger Jung, ne? Hat kommt aus Billstedt, hat die komplette Jugend beim HSV gespielt. Also
Baumgart und Kunz haben einen zweiten,
das ist doch das, Stürmer, was man will,
vermehrlich einen zweiten guten Stürmer verpflichtet, zum auf Papier stand jetzt mit Selke. Bis ja. jetzt wurden die.
Ja, das sind mir zu viele Fazits schon am ersten Spieltag. Also ich finde auch, dass Baumgart auf die Jugend setzt. Das glaube ich. Für mich ist auf die Jugend setzen, wenn du einen von Anfang an bringst und wenn du 10 Spiele,
aber
wenn du den 10 Spiele regelmäßig reinbringst, das ist vielleicht noch
zu. Aber viel, in der 65. Minute jemanden reinzubringen, finde ich, also.
Aber nicht ein Spiel lang. Also dann wäre es ganz cool, wenn er jetzt die nächsten 5, 6 Spiele auch gebracht wird.
Ja, aber es ist ja schon mal der richtige Anfang. Also er hat sich ja jetzt nicht zum Horst gemacht. Also deswegen.
Genau, aber man kann jetzt auch nicht behaupten, er setzt auf die Jugend, wenn er mal ein Spieler, der jung ist, ab der 65. bringt.
Nein, okay.
Das nee, ist aber gekauft. Also jetzt Fazit nach Spieltag 1, ne? Nach 5 weiteren Spieltagen kannst du dich ganz anders aussehen, aber trotzdem, die Kölner haben selber gesagt, der Kapitän Timo Hübers, er hätte den HSV nie, oder die haben den HSV nie so tief erwartet, wie sie gespielt hätten. Das, Baumgart hat in den 2,5 Jahren in Köln nie so tief spielen lassen. Und also hat sie ein bisschen überrascht, sagen wir mal so. Die Fünferkette, Dreierkette war jetzt nicht überraschend, aber so die bisschen die Art und Weise. Und er macht so ein bisschen so die Häkchen überall dran, was man so ein bisschen erwartet hat. Ob er jetzt nur für die Fans trainiert hat oder so, wissen wir nicht. Oder ob die Fans einfach schon immer gewusst haben, was dem HSV gefehlt hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal 3 Punkte, nicht überzeugend gespielt, aber es ist doch auf jeden Fall mehr anders als in den letzten Jahren und stand jetzt zumindest mehr positiv.
Definitiv. Und ich sage, wie immer in 2, 3 Spieltagen spricht keiner mehr über dieses Spiel, sondern da sagst du, okay, gegen Köln haben wir 3 Punkte geholt, check, Haken dran. So. Trotzdem gibt es etwas, wo ich sagen muss, der hat mich so gar nicht überzeugt. Und das ist tatsächlich nicht mal wieder mal, aber tatsächlich ist es Öztunali, der, nachdem er eingewechselt worden ist für Karabic, kurz nachdem Dompe auch raus ist, ich weiß gar nicht, vielleicht war sogar ein Doppelwechsel, glaube ich, ne? Also zumindest Öztunali für mich kein Spieler, der sich gezeigt hat, um weitere Einsatzzeiten zu bekommen. Und ich glaube, er wird es sehr schwer haben.
Ist auch irgendwie ein Fingerzeig, ist im ersten Spiel der erste Einwechsler mit Baldé gewesen. Also wenn du die Vorbereitung völlig verkackst, wirst du normalerweise nicht im ersten Spiel direkt eingewechselt oder zumindest ganz am Anfang. Also
ja, oder du willst ihn in ein Schaufenster stellen, ne?
Kann auch sein, so. Ja, absolut. Ist was dran.
Was mit Ferrei? Hat der auch
den Kürzeren? Ferrei hat gar nicht gespielt, so wie Ramos auch, aber da muss ich sagen, ist halt, weiß nicht, in Verteilung wechselt es ja nicht aus. Und Noah Katterbach hat auch nicht gespielt.
Aber ist das jetzt für ein Spiel oder sagt ihr auch schon Zeichen gewesen, dass Ferrei seinen Stammplatz erstmal verloren hat? Und
ich glaube, also wenn Baumgart wirklich so sich auf die Gegner einstellt, dann wird er wahrscheinlich auch da mehr rotieren, als es Tim Walter zuletzt gemacht hat, wo klar irgendwie Never Change a Winning Team, so, da war die Elf gesetzt. Wenn Baumgart sich so auf die Mannschaften einstellt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dort mehr rotiert wird, als vielleicht auch zuletzt.
Plus Option ja auch immer, dass sich ein, zwei verletzen, ne?
Definitiv.
Ganz eventuell steht noch im Raum Reis, hat seinen Berater jetzt erneut gewechselt, um vielleicht einen Wechsel zu forcieren, Fragezeichen. Kann natürlich alles nur.
Ins Ausland wird gemunkelt oder wird, ja, so. Und der HSV ist wohl, wenn man dem glauben kann, was man so hört.
Spielerberateragentur Stella, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Er ist jetzt bei der größten oder einer der größten. Was steht hier?
Zumindest hat der HSV weltweit
größten Berateragentur betreut, keine Ahnung.
Genau, ich glaube, es ist Stella und die haben ganz gute Verbindungen zum HSV, da kennt man sich. Ich glaube, da wird man sich das Leben zumindest nicht schwer machen.
Mhm. Also zumindest hat man gesagt, dass man so ab 3 Millionen schon gesprächsbereit wäre, Reis abzugeben. Aber was sagt ihr? Reis abgeben für 3 Millionen?
Ich war letzte Folge, genau, habe ich fest damit gerechnet, weil ich dachte, dass auch mit Freiburg jemand kommt, der A, potent ist, das zu zahlen und B, das auch für alle Beteiligten passt. Jetzt sagen mir meine Insider-Information, dass Reis bleiben wird beim HSV, denn nach meinen Nachforschungen und tiefgründigen Gesprächen in den letzten Wochen, wo ich investigativ in die Szene eingetaucht bin,
Reis bist du da so unterwegs?
Sich nochmal klar positioniert und auch mit den Postings gesagt, ich bin ein HSVer, ich bleib beim HSV. Dazu mit seiner neuen Spielerberateragentur, die dem HSV sehr wohlgesonnen ist, weil man dort doch viele sich persönlich miteinander kennen, Wäre bitter, wenn er jetzt doch wechselt, aber ich sag, er wechselt auf keinen Fall, so meine internen Informationen.
Sehr schön, wenn, wow, wenn er nächste Woche gewechselt ist.
Du gräbst hier dein eigenes Grab. Ich muss dir schon sicher sein.
Das ist, ich bin davon überzeugt, dass er bleibt, ja.
Ja, also ich gehe noch davon aus, dass ein Kracher kommt, ne? Und dann muss man ja gucken, auf welcher Position.
Ja.
Und wenn jetzt auf
also so einer zumindest haben sie sich das ja alles so offen gehalten, ne?
Ja, wenn jetzt auf so einer Reißposition ein Kracher kommt, dann kann er vielleicht ja auch dann kann er ja gehen, eventuell. Ja. Also dann muss man ihn nicht halten und dann haben sie, vielleicht haben sie ein Angebot von Reis, also es wird ja gesagt, beim unmoralischen Angebot kann Reis gehen. Aber wenn man jetzt einen Zuschlag für den Spieler bekommt, der, weiß ich nicht, lass ihn 4-5 Millionen Euro kosten, also ein richtiger Kracher für die zweite Liga, und man dann Reis für 3 Mio abgeben kann und dann ein bisschen Gehalt plus minus null, gibt es ein bisschen mehr aus. Ja, also ich sag mal so, ist nicht völlig, und dann hast du Frei, also darf sich dann Frei, Karabek, so klar, viele dürfen sich dann auch irgendwie nicht mehr verletzen auf der 10. Königsdorfer könnte auch spielen. Es könnte knapp hinhauen. We will see, ob Kai recht hat oder nicht.
Was auf jeden Fall wieder schön war, jetzt auch in Köln, der HSV-Mob war wieder da. Die Auswärtsfahrer sind alle wieder am Start gewesen. Das Stadion war ausverkauft.
Geil.
Der HSV hat den Auswärtsfahrerschnitt schon am ersten Spieltag gleich wieder auf Platz 1 gerankt mit 5.500 Auswärtsfahrern.
Stark.
Die zweite Liga startet und fulminant. 3 Punkte auswärts mit 5.500 Leuten. Es gab vorm Spiel von beiden Seiten aus den Fanszenen, aus den beiden Lagern von Köln sowohl als auch vom HSV gab es eine Schweigeminute. Beim HSV gibt es einen aus der Szene, der gestorben ist, sehr, sehr jung und auch viel zu früh, wie so häufig leider. Und auf der Köln, bei den Kölnern eben auch, und da gab es von beiden Seiten eine Schweigeminute vorm Spiel, die man miteinander abgesprochen hat, wo es dann eben von beiden Seiten eben auch das Commitment gab, da nicht reinzufunken und irgendwie jetzt drauf zu scheißen, was die gegnerischen oder die Heimfans machen. Und das, obwohl man eigentlich wenig Sympathien gegeneinander, also füreinander hat, sowohl weniger für Köln als auch für den HSV. Nur mal zu dem Spiel.
Ich gucke gerade in den Merch-Shop und was ich mir letztes Mal aufgeschrieben hatte, ist...
Sind dort noch Bilder mit Ludwig Reis? Wenn die jetzt alle gelöscht wurden, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Nein, ich habe auch bei Instagram nochmal nachgeschaut, also er folgt dem HSV noch.
Ich dachte, guck mal hier, das HSV-Basketball-Trikot gibt's wieder.
Schwarz ist ganz gut, ne?
Ich hab's jetzt hier nur in
Blau. Ah, es gibt's auch noch in Schwarz, ja.
Das ist natürlich ganz geil. Aber ist der neue Merch, ist denn schon so richtig... Also ich sag mal so, neben der Ticketseite könnten sie das auch nochmal, muss ich mir vielleicht auch nochmal in die Predictions aufbringen. Aber gut, ist jetzt ja nicht...
Apropos Predictions, wir hatten ja überlegt, wen wir als Gast für den Podcast, was wir uns da quasi als Ziel setzen können. Und da hat uns jemand geschrieben, leider finde ich die Nachricht jetzt gerade nicht mehr, aber Klaus-Michael Kühne.
Oh ja.
Das fand ich, das...
Ja, der ist wirklich Champions League. Aber da würden, also da würden wir wahrscheinlich wie so
mehr kaputt machen als heil machen.
Also würdet ihr, wenn der dazu sagen würde, würden wir da hinfliegen, würden wir das machen?
Ja klar, auf seinen Nacken ist doch geil.
Ja, ne?
Kurz noch Malle einmal.
Ja.
Klausi, wie geht's? Aber da entscheidet er, glaube ich, auch die Frau alles. Und dann. Wie so häufig?
happy wife, happy life.
Ja, aber das,
Fand ich irgendwie einen lustigen Call. Keine Ahnung, ob er sowas
machen würde. Ich glaube, er gibt mir wirklich den Top Zeitungen beziehungsweise Journalisten irgendwelche Interviews.
Ja, aber gerade das ist doch jetzt der Ansporn. Ey, let's try it. Lass uns das probieren, komm. Also ich wüsste jetzt noch nicht wie, aber...
Ja, irgendwie über eine Ecke kommt man vielleicht irgendwie dran, aber ich glaube nicht, dass die dann sagen, hier, guck mal, ich kenne hier 3 Jungs. Ich lege hier meine Hand für die ins Feuer. Die können wahrscheinlich auch, die wollen auch ihren Kontakt zu ihm wahrscheinlich nicht kaputt machen. Ja. Aber das ist natürlich witzig. Klaus-Michael, ja.
Ja. Witzig. Auf ein Bierchen bei Klaus-Michael auf seiner Finca auf Malle. Ja. So. Ich wüsste gar nicht, das ist wahrscheinlich alles so Marmor. Das ist wahrscheinlich so nicht alte Eiche, sondern das ist so Marmor.
Also mal gut. Ich glaube, dass wir gar nicht nach Malle müssten. Also der ist ja auch regelmäßig in der Schweiz und in Hamburg. Ist ja noch ein Arbeitstier nach wie vor, steht ja jeden Morgen um 6 auf und geht noch zur Arbeit. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn in Hamburg treffen. Die Frage wäre ja jetzt nur mal so, es wäre natürlich sensationell, weil er einfach sehr viel mit seinen Aussagen bewegen kann. Aber man muss ja fairerweise sagen, dass er ja mit seinen Aussagen in den letzten Jahren immer nur für Unruhe gesorgt hat, ja, und immer nur für negative Vibes beim HSV. Deswegen hätte ich ehrlich gesagt immer so ein schlechtes Gewissen. Ich würde es mega feiern, aber auf der anderen Seite hätte ich immer Bauchschmerzen, weil ich sagen würde, ist das jetzt gerade gut für den HSV, was wir hier machen, und wir unterstützen.
Aber das könnten wir ja entscheiden. Wir könnten ja sagen, also wir, nach der Folge könnten wir uns ja schon überlegen, bringen wir es raus oder nicht. Also es gab ja schon mal eine andere Podcast-Folge, die wir, wo wir was rausgeschnitten haben, wo wir wussten, das ist besser für den HSV, wenn wir das nicht bringen.
Absolut, das ist korrekt, ja. Aber nun gut.
Wir wollen dem Verein ja nicht schaden.
Nee. Aber es wird ein Highlight. Ja. Auf jeden Fall machen. Ja. Also allein schon.
Allein schon,
um es gemacht zu haben.
Ja, genau.
Persönlich so.
Wie er die Kopfhörer von uns aufsetzt und.
Ja. Gar keinen Bock, ins Mikro zu sprechen. Nee, Sie müssen sich so ein bisschen vorbeugen und dann ins Mikro.
Nee, können Sie mir das Mikro bitte halten?
Was ist denn ein Podcast überhaupt? Erzählt ihr
nur. Ja, ja.
Schön, herrlich.
Alter, das wird er schon wissen, oder? Ja. Der hat doch bestimmt schon mal einen OMR-Podcast gemacht, oder?
Nee,
meinst du nicht?
Der ist so eine andere Liga, der, das ist nicht irgendwie, der schwebt nur über allen Dingen und ist, glaube ich, ultra oldschool. Also, der spricht ja nur so mit dem Chef der Handels.
Aber wir sind ja die Chefs hier von dem Podcast.
Ja.
Können wir müssen es einfach anders verkaufen.
Ja, irgendwie, es geht nur über uns.
Ja.
Über uns kann er Anteile kriegen oder irgendwie sowas. mit sowas können wir ihn locken. Mit allem anderen ist schwierig.
Ja.
Aber nun gut.
Aber okay,
was ich ihm noch sagen wollte zum Fanshop, Baumgart hat ja ein Shirt an und das wollte ich letzte Woche eigentlich schon sagen, ist, wenn wir nicht schon diese Nationalmannschaftstrikots hatten, die Nationalmannschaft hatte ja auch diese diese Team-Shirts, mit denen sie häufig auf den Pressekonferenzen war, wo so an der Schulter so schwarz-rot-gold die Flagge ein bisschen in breiteren Streifen schräg runter war. Und da wollte ich letzte Woche schon sagen, so sowas müsste der HSV doch auch mal machen. Also das ist ja auch von Adidas, das musste auch schnell produzierbar sein. Und jetzt Muchel, du kannst ja vielleicht mal einmal filmen für Instagram. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen. Ich finde, es könnte noch ein bisschen besser sein, ehrlich gesagt. Aber so grob, ne, das Logo in der Mitte, rechts die Streifen, relativ clean auch. Ich glaube, man könnte das, was die Nationalmannschaft hatte, könnte man noch besser eigentlich fast noch mehr kopieren mit breiteren HSV-Streifen. Aber ich finde schon irgendwie ein richtiger Ansatz. Auch wenn ich es so symmetrischer ein bisschen cool finden würde und nicht nur auf einer Seite. Aber schon mal irgendwie der Weg in die richtige Richtung.
Wenn ich jetzt gerade bei Instagram hier Steffen Baumgart mal offen habe, dann sehe ich hier ein Bild, wie er mit Terodde vorm Spiel im Interview steht. Wie hat euch Terodde als Kommentator und am Spielfeld dran gefallen? Oder, ja, du hast es ja nicht gesehen, du hattest dein Bauchweh.
Okay, ich fand ihn sehr artig. Ich fand's cool, er hat HSV auf Platz 1 getippt.
Ja.
In der Saison jetzt. Aber...
Ich finde sowieso, dass er sehr viel gut auch über den HSV spricht und auch so in den Interviews immer gesagt hat, er hätte es gerne, er hat ja hier in der Corona-Zeit gespielt, wo er da ohne Fans gespielt hat und dass ihn das irgendwie, dass er es sehr schade fand, dass er das irgendwie nicht so miterleben konnte.
Genau, ja, ist, glaube ich, ein bodenständiger, bescheidener Kerl. Ich habe ihn ja ab und zu auch mal auf dem Spielplatz getroffen dann tatsächlich. Aber im Interview wünsche ich mir fast dann Leute, die auch mal was raushauen. Nochmal
aber weiß Spektakel ich nicht. Ich finde ja, mittlerweile so ein Tusche ist, habe ich manchmal ein bisschen über. So. Also da finde ich jemanden, der irgendwie ein bisschen mehr Ahnung hat und gerade so den Stallgeruch noch hatte. Also mir hat das ganz gut gefallen. Ich fand, fand ich gut.
Habt ihr Kicktipp? Kai, bist du überhaupt dabei?
Leider nicht. Ich hab's fertig gemacht.
Die Stress,
du hattest auch Bauchschmerzen.
Jedes Mal zu tippen.
Ja, ja. Ich habe getippt und ich muss sagen.
Was hast du getippt?
Ja, pass auf. Ein Vollhals. Das, was ich hier beim Podcast gesagt habe, 1-1. Mhm. Ich glaube, die Folge davor meinte ich noch so ein Kicktipp 2-1. Tippt man einmal nicht auf den HSV und einmal nicht 2-1, gewinnen sie 2-1 und ich hatte einen Raketenhals, dass ich nicht einfach 2-1 auf den HSV getippt habe.
Wie viele Punkte hast du denn gemacht?
Immerhin noch 16.
Ich habe nur 7 gemacht.
Naja, gut, das also ist aber auch, ne, also letzte Saison war ja auch schon Abstand zwischen uns. Sie kommt jetzt nicht ganz. Nein, aber ich hatte den Samstag und den Sonntag. Der Sonntag hat mich nochmal gerettet mit 2, 4, 3 Punkten. Also da habe ich nochmal richtig ordentlich Punkte eingesammelt. Mhm. Zum Glück Darmstadt, dass sie verlieren, richtig getippt.
Also Ivan und Tessa haben zumindest mit 23 Punkten haben sie richtig gut abgeräumt und haben fast jedes Spiel richtig getippt. Also Respekt, absolute Props hier an Tessa und Ivan. Also 23 Punkte.
Echt, bis auf eins, ne? Ja. Bis auf Elversberg unentschieden, haben die jedes Tendenz oder irgendwas richtig. Also, aber das ist das Gute, am Anfang wird es doch wild hin und her gewirbelt.
Wichtig ist nachher, dass man dranbleibt und ständig tippt, ne?
Also, apropos dranbleiben, dann tippt man gegen Hertha jetzt. Wie geht's aus?
Ah, Hertha hat dann natürlich einen Raketenstart.
Ich sage, also die Hertha verliert, meint Muchel, 1-2 zu Hause gegen Paderborn. Ich sage, der HSV gewinnt 3-1 gegen Hertha. Ja. Und Hertha steigt genau wie Schalke ab.
Nein, also ich glaube auch, wir gewinnen am 3-1 gegen Hertha.
Toni Leistner, Reservebank. Ist er noch Captain überhaupt?
Ich finde es spektakulär. Also wenn dieses Jahr Köln wieder nicht um Aufstieg mitspielt, dann ist das spektakulär.
Sind ja gerade erst abgestiegen, also erstmal.
Ja, dann ist es spektakulär, wie sich das wie ein roter Faden durchzieht, dass die Absteiger aus der ersten Liga
erstmal Schwierigkeiten haben,
was mit dem Aufstieg in der zweiten zu tun haben.
Ja.
Schon krass.
Ja, finde ich auch. Ja, 2-1.
2-1. Gibt von mir klar, Sicherheitstipp, ne? Da ist er wieder.
Oder die Frage ist, ob wir ein Tor kriegen.
Trifft Königsdörfer nochmal? Sagt ihr ja, nein?
Ja, the trend is your friend, Kai, da würde ich da ein Zitat aufnehmen.
Ja. Meint ihr nicht, Selke spielt? Nee, ne? Den nimmt er jetzt nicht raus, Königsdörfer, nach so einem Spiel. Boah, Selke kriegt, ne? Dann statt einer Minute, kriegt er 30 Minuten oder 20 Minuten.
Wollte ich gerade sagen, also ich denke, dass sie dann eher, oder vielleicht spielt er auch komplett anders, also vielleicht auch mit zwei Spitzen vorne, you never know.
Wollte er? Oder Königsdörfer andere Positionen?
Ich sag, Königsdörfer spielt, den lässt er drin nach so einem Spiel. Wäre ja irgendwie auch, weiß nicht, machst du hier ein Problem mit dem Spieler auf und das völlig, also unnötig und ich könnte als Königsdörfer die Welt nicht mehr verstehen, wenn ich jetzt im nächsten Spiel nicht aufgestellt werde. Weil ich finde, wenn man ein super Spiel, wenn man den Unterschied macht und dann sagt der Coach, ja, aber im nächsten Spiel passt es nicht so, würde ich sagen, Coach, was soll die Scheiße?
Du könntest überlegen, ob du, wenn Selke jetzt fit ist, dass du Selke von Beginn an bringst und Königsdörfer für Jatta bringst.
Ja, Königsdörfer ist variabel, der kann auch außen spielen.
Hat natürlich auch sehr defensive Aufgaben, sofern du den
ist dann schon
so mal so spielen wieder würdest. Ja. Du hast natürlich jetzt mit Hefti auch einen Rechtsverteidiger. So, also du könntest jetzt auch nochmal anders aufstellen. Also ich bin.
Aber den so früh schon bringt?
Ja, ich weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall mega spannend. Also du hast jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Optionen, die du bringen könntest. Und gerade jetzt mit Königsdörfer, der einen Lauf hatte im ersten Spiel, bin ich gespannt.
Ich glaube, wenn es Sinn macht, dann spielen sie, glaube ich, mit zwei Stürmern. Bilbia trifft übrigens bei Paderborn.
Ja, habe ich gesehen.
Erneut. Ja. Der Sportsfreund scheint irgendwie einen Durchbruch gehabt zu haben. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Nee.
Schauen wir mal. Am meisten bin ich gespannt, ob sie ihre Spieltaktik beibehalten und versuchen, so ein bisschen mehr auch den Ball abzugeben. Da bin ich mal richtig gespannt, ob das zu Hause auch hinhaut.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass Gato beim Magen, dass er alles mitspielt, dass er das Spiel auch sehen kann. Seid ihr im Stadion?
Ich bin im Stadion,
ja. Ich bin da. Ist Samstag, ne?
Ja.
Oder?
Ja, 20:30. Ja.
20:30, ja. Schon wieder geil. Ja. Kann man sich mal richtig einen reinlöten.
Endlich mal.
Ja. Guter Grund.
Ja.
Hier, Pivonisten und
ja, Tour. Ich hab's ja auch schon markiert. Ich wollte es auch gerade.
Hau raus.
Ja, du, hast es gerade angefangen.
Nachtrag, Predictions. Sehr gute Idee. HW4 ist offensichtlicher Ziel-Stargast, da jetzt in Barcelona ist. Das ist natürlich auch nochmal eine Anfrage, also dass wir da nicht drauf gekommen sind, ehemalige HSV-Legenden als Kapitän.
Legenden.
Als Kapitän, als Nationalspieler, der damals war, glaube ich, beim HSV und Nationalspieler, ist knapp in den Weltmeisterkader nicht geschafft hat.
Da gibt es jetzt natürlich gerade diverse Memes über HW4, weil er und Flick jetzt versuchen, Real Madrid das Leben schwer zu machen, die gerade die Jahrhunderttruppe zusammen haben mit Carlo Ancelotti. Also ich bin da gespannt, wenn der FC Barcelona mit Flick und HW4 versucht, da das Star-Ensemble von Real Madrid auseinander zu pflücken. Taktisch und dann auf dem Spielfeld.
Ja, da gibt es erstmal direkt Pitch-Patch. Obwohl, es wäre so geil, wenn HW4, er ist einfach ein Champion, muss man sagen. Benni fragt, ist Muchel heute mit dem Roller gekommen?
Ja, bin ich, aber wieso kommt die Frage? Ich weiß es nicht. Benni, der Libero, hat er mich irgendwo gesehen? Das kann gut sein. Ja.
Nun gut.
Beste Prediction von Gato, nach 5 Minuten ein Einschenken.
Wahrscheinlich mal direkt, dass wir das 1-0 machen.
Ja.
Ja. Oh, guck mal, habe ich schon recht gehabt.
Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf Samstag. Erstes Heimspiel. Bin mega gespannt.
Ja.
Die HSV-Familie kommt wieder zusammen.
Wie ist denn da Ticket? Vorverkauf weiß man auch nicht, ne? Aber
obwohl
ausverkauft?
Ja, komplett. Ich suche übrigens noch 3 Tickets. Falls jemand irgendwie 3 Tickets am Start hat, gerne zusammenhängt.
Mhm. Könnt ihr so ein Logending verkaufen für
ein paar Millionen? Loge ist dann doch ein bisschen zu teuer. aber falls jemand von den Hörern 3 Dauerkarten hat, weil er im Urlaub ist und die gerne loswerden möchte,
bestimmt.
Ich würde mich hier melden. Mhm. Ihr könnt mich anschreiben bei Instagram. Mochel-Abschlag. Ja.
Mir fällt noch gerade was ein zu Tickets.
Ja.
Machen wir nächste Folge.
Ja. Ich war am Wochenende übrigens mit Abschlag wieder unterwegs.
Und wo?
In Iselassheim. Das ist bei Bremervörde. Und da war die HSV-Fußballschule zu Gast. Ist Wahnsinn, ne? Diese HSV-Fußballschule, wie groß das mittlerweile geworden ist. Also wie viele Kinder die im Jahr durchschleusen, wie viele Camps die machen, wie viele Trainer die haben. Über 300 Trainer. So, die das teilweise auf Minijob-Basis und teilweise also sind beim HSV angestellt, aber dann auf Minijob-Basis. Die machen dann haben teilweise 9 Camps gleichzeitig und da waren wieder irgendwie 80 Kinder da in Iselassheim. Das ist ja nur mitten im Feindesland. Das heißt, Bremer Gebiet, mehr geht ja gar nicht so. Und da sind 80 Kinder, die alle mit dem HSV-Trikot rumlaufen, die Raute irgendwie feiern, die HSV-Fußball, die HSV-Fußballschule, die irgendwie Abschlachtlieder, wir sind der HSV gesungen haben und so. Da geht einem schon echt das Herz auf, wenn du da stehst auf der Bühne und guckst da irgendwie im Feindesland und es sind nur HSV-Fans, 700 HSV-Fans da. So, das ist schon geil. Und da wächst du als Kind eben vermeintlich so auf, dass du eigentlich müsstest du wahrscheinlich zu Werder gehen, weil das der nächstgrößere Verein ist, spielen Bundesliga, so, sind jetzt nicht ganz blind, auch wenn es ein Scheißverein ist, aber die feiern den HSV und der HSV kommt dahin und macht da diese Fußballschule und versucht die, oder bringt den Kindern Sachen bei und bindet die Kinder schon gleich irgendwie bei dem HSV ein. Das finde ich schon sehr geil. Also mega cool, cooles Konzept. Meine Tochter hat da auch schon mal mitgemacht. Die war auch total begeistert. Also wer Kinder hat in dem Alter, HSV-Fußballschule, kann ich echt nur empfehlen. Ja, und wir haben eben danach im Anschluss...
Habe ich auch von ganz vielen schon gehört. Ja. Wollte ich jetzt auch mit meinem Sohn machen.
Es gibt ja mittlerweile ganz viele. Ne? Es gibt ja auch zum Beispiel...
Aber so beliebt, dass du kaum rankommst.
Ja, also, genau. Und es gibt zum Beispiel auch die Real Madrid Fußballschule. Das ist aber eher Franchise. Da kannst du dich einkaufen. Kostet wahrscheinlich irgendwie doppelt so viel und ist eher lieblos gemacht so. Also wie gesagt, das ist schon echt ist ganz gut. Der Dino war da ein Tag vorher, dann hatten sie noch einen Ballartisten, der da irgendwie Tricks gezeigt hat und dann haben wir als Rauschmeister mit Abschlag gespielt und war mal ein ganz anderer Gig, weil vor der Bühne war die ganze Bühne vorne war abgesperrt, war nur für die Kinder.
Geil.
So und sonst ist bei unseren Konzerten eher Pogo und totaler Suff und diesmal war irgendwie Pommes Cola in den ersten Reihen und danach sind wir nackt von der Bühne gegangen, weil die Kinder alles von uns haben wollten. Kann ich deine Hose haben? Kann ich deine Mütze haben? Kann ich das haben? Kann ich das haben?
So alles bis auf meine orange kurze Hose.
Ohne Scheiß, ich muss richtig drum feiten. So viele Leute immer, die diese orange Hose haben wollen. Ich sage, ihr könnt alles von mir haben, aber die Hose never ever. So, aber ja, das war cool und danach natürlich wieder typischer Hotelsuff. Der Sonntag war auf jeden Fall.
Habt ihr nach dem Gig geht man dann Rockstar-mäßig ins Hotel?
Zertrümmern wir immer die Hotels.
Lässig auf den
amerikanisches After gibt's immer Frühstück, also Jackie Cola so.
Schön.
Ja, das ist, da gibt's immer.
Wollt auch eigentlich keine Gage haben, aber so auf die Jackie Cola.
Damit sind wir zufrieden. Ja, war auf jeden Fall.
Der HSV ist da größer als Bremen und ich habe auch vorhin noch, als ich mal das Hamburger Abendblatt gelesen hat. Ist eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit, aber trotzdem könnten ja einige Oberwasser bekommen, dass St. Pauli jetzt erste Liga sei und HSV nur zweite, aber der HSV ist natürlich trotzdem größer. Man sieht es auch an so Kleinigkeiten unter Sport, unter der Rubrik, kommt dann erster HSV, dann kommt St. Pauli, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, Handball, Eishockey, also von wichtig bis unwichtig, von groß bis klein ist es da immer noch schön nummeriert. HSV immer noch am Platz 1, weil St. Pauli natürlich auch einfach nur ein kleiner Stadtteil interessiert. Der Rest ist natürlich alles Nebensache, was da ist.
Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Quoten am 24.8. glaube ich, oder irgendwie in dem Dreh, an dem Wochenende spielen sie gegen Heidenheim. Das ist natürlich ein Kracher. Die Zecken gegen Heidenheim.
Wer da nicht
einschaltet. Minus-Einschaltquoten bei Sky und den Sendern. Jungs, in diesem Sinne,
nur der HSV.
Nur der HSV.